Der Predigtext steht im Propheten Jona, Kapitel 4, die Verse 1 bis 4. Und zum besseren Verständnis des Zusammenhangs lese ich aus dem dritten Kapitel noch den letzten Vers. Als nun Gott ihr Tun sah, dass sie sich von ihrem bösen Wandel bekehrten, ließ er sich das Unheil gereuen, das er ihnen angedroht hatte, und er tat es nicht. Das verdroß Jona gar sehr, und er ward zornig. Und so betete er zum Herrn und sprach: Ach Herr, das ist's eben, was ich mir sagte, als ich noch in meinem Lande war. Darum wollte ich auch das erste Mal nach Tarsis fliehen, denn ich wusste ja, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und reich an Huld, und dass dich des Übels gereut. Und nun, o Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist mir lieber, ich sterbe, als dass ich noch weiter lebe. Da antwortete der Herr: Ist es recht, dass du so zürnst? Liebe Gemeinde, zwei Fragen bewegen mich in der Vorbereitung einer Predigt. Die erste: Wer ist er, von dem wir reden als von Gott? Er, das große Du unseres Lebens. Und die zweite Frage: Was bedeutet das jeweilige Entdecken an diesem Du für unser Leben ganz praktisch? Im Blick auf den Jona-Text stellt sich die Frage nach der Wandelbarkeit Gottes. Oder anders gesagt: Wie zuverlässig ist Gott? Wenn er etwas sagt, führt er es dann auch aus, es sei Gutes oder Böses. Niemand bewegt diese Frage so sehr wie den Propheten. Das heißt, den Menschen, der den aktuellen Willen Gottes der Umwelt ankündigt. Als Gottes Mund exponiert er sich. Es ist keine leichte Sache, Gottes Mund zu sein. Denn man hat dann für seine Autorität keinen Beweis. Außer die Zuverlässigkeit Gottes. Ein Prophet muss sich darauf verlassen können, wenn er etwas sagt von Gott und es ankündigt, dass es eintrifft, es sei gut oder böse. Denn indem das geschieht, erlebt sich der Prophet und die Menschen den Propheten als Mund Gottes, der Wahrheit spricht und zuverlässig ist. Wenn Gott aber darin nicht zuverlässig ist, wenn nicht eintritt, was der Prophet angekündigt hat, dann verliert der Prophet seine Autorität und macht sich zum Gespött der Menschen. Ja, seine Position wird gefährlich, weil er als ein Mensch erscheint, der den höchsten Anspruch missbraucht. Und dann hat er nichts zu seiner Verteidigung zu sagen. Die Tatsachen sprechen dann gegen ihn. Die Unwandelbarkeit Gottes, seine Treue zu seinem Wort und seine Zuverlässigkeit in der Erfüllung seines Wortes wird im christlichen Glauben viel besungen. Es gibt außerdem unzählige Bibeltexte, die uns davon erzählen und Gottes Treue rühmen. Und tief in uns ruht die Gewissheit wie ein Fels, es ist wahr, Gott ist treu. Wie heißt es an einer Stelle im Neuen Testament, werden wir untreu, so ist er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Diese Wahrheit ist durch nichts in Frage zu stellen, außer durch das menschliche Herz. An der Jona-Geschichte wird unser menschliches Herz aufgedeckt. Der Glaube an Gottes Zuverlässigkeit und seine Treue wird in Frage gestellt. Und zwar in dem Augenblick, wo unser Leben mit hineingenommen wird in diese Wahrheit und nicht nur von der Wahrheit Gottes berührt wird. Die Zuverlässigkeit und Treue Gottes, seine Unwandelbarkeit, bezweifelt das menschliche Herz, das diese Wahrheit mit seinem Leben bezahlen muss. Ich darf annehmen, dass die Jona-Geschichte in ihren Einzelheiten uns allen bekannt ist. In groben Zügen möchte ich die einzelnen Stationen noch einmal festhalten. Jona wird in seinem Land von Gott gerufen, um nach Ninive zu gehen, eine große Stadt im Osten. Aber Jona besteigt ein Schiff und lässt sich nach Westen fahren. Es heißt ausdrücklich, und er bezahlte den Fahrpreis. Dann kommt Jona mit diesem Schiff in einen großen Sturm. Die Seeleute werfen das Los in der Hoffnung, den Schuldigen zu finden. Das Los fällt auf Jona. Jona bekennt sich zu seiner Schuld, ein Flüchtiger Gottes zu sein, und lässt sich über Bord werfen. Ein großer Fisch kommt und verschlingt Jona. Und im Bauch des Fisches geht Wundersames vor sich. Jona denkt über vieles in seinem Leben nach. Ja, es kommt zu dem großen Lobgesang im Bauch des Fisches. Das können Sie in diesem Propheten nachlesen. Und es lohnt sich. Im Bauch des Fisches vollzieht sich die Wandlung des Propheten. Man könnte sagen, er erlebt Tod und Auferstehung. Und der Fisch setzt ihn auf ein Wort Gottes hin ans Land. Und nun geht Jona nach Ninive und predigt. Er predigt den Untergang der Stadt in 40 Tagen. Die Menschen aber werden von dieser Predigt beeindruckt, tun Buße und der Untergang findet nicht statt. Das verdross Jona sehr. Was Jona angeht, und von ihm reden wir und nicht von den Leuten in Ninive, was Jona angeht, so scheint es, hat nichts genützt. Nicht einmal Tod und Auferstehung in seinem Leben hat genützt. Die Verdrießlichkeit, der Zorn deckt sein Herz auf. Und was wird denn da aufgedeckt? Verdrießlichkeit und Zorn über die Wandelbarkeit Gottes. Jona erlebt Gott als unzuverlässig in seiner Berufung als Prophet. Aber Gott wollte unzuverlässig sein. Das ist seine Zuverlässigkeit. Und Jona weiß es. Weiß es bis in die Tiefe seines Herzens. Ich wusste, dass du ein gnädiger Gott bist, barmherzig, langmütig und reich an Güte und lässt dich des Übels gereuen, das du zu tun beschlossen hattest. Und statt dass jetzt ein Jubel losbricht, statt dass er den Lobgesang im Bauch des Fisches jetzt an Land, wo es die anderen hören könnten, fortsetzt, kommt die tiefste Resignation, die ein Mensch haben kann. Herr, nimm meine Seele von mir. Es ist mir lieber zu sterben, als dass ich lebe. Ist das nicht eigenartig? Da trifft ihn Gottes Frage, die auch die Frage an uns ist. Ist es recht, dass du so verdrießlich bist? Ist es recht, dass du so zornig bist? Aus der Perspektive der Leute in Ninive kann man Jona nicht verstehen. Die Leute in Ninive haben Gottes Barmherzigkeit erlebt, an sich selbst. Sie haben die Frucht der Wandelbarkeit Gottes erlebt. Und das ist klar, dass die ein Feiern beginnen. Wer die Frucht der Wandelbarkeit Gottes zu spüren bekommt, wer die Gnade Gottes am eigenen Leib erfährt, der hat es nicht schwer, Gott dafür zu preisen. Wer aber den Preis zu bezahlen hat, indem er anderen gnädig sein soll, der mag wohl verdrießlich werden und resignieren am Geheimnis des wandelbaren Herzens Gottes. Jona war der Mann zwischen Gott und Menschen. Und jetzt muss ich eine Unterscheidung machen, ob ich will oder nicht. Und ein jedes möge für sich diese Entscheidung treffen, ob es sich für einen Moment lieber zu den Leuten von Ninive gesellt, dann wäre es eigentlich das Beste, sie würden im tieferen Stockwerk ein Fest beginnen und die Predigt gar nicht weiter anhören, denn die geht sie dann gar nichts an. Oder ob sie sich hineinrufen lassen für einen Augenblick in die Welt des Jona und seine Berufung. Ob sie also einfach leben als Beschenkte und Begnadigte Gottes, dann gehen sie und jubeln sie ohne Hemmungen. Oder ob sie sich als ein Berufener Gottes hören, verstehen, erleben können, weitergeführt werden in die Geheimnisse Gottes. Also nicht einfach nach dem Motto, Herr, hilf mir, Herr, segne mich, Herr, tu mir wohl, sondern jetzt die Frage, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Jetzt nicht einfach die Frage nach den Bedürfnissen meines Lebens, sondern jetzt die Frage nach den Bedürfnissen Gottes. Und die Krise im Blick auf die Treue Gottes kommt nicht von jenen, die sie als Frucht erleben, sondern kommt durch jene, die den Preis für sie bezahlen. Und die Treue Gottes kommt nicht als ein fertiges Paket in die Welt, das man nur noch auspacken müsste, sondern die Treue Gottes kommt durch Menschen in die Welt, die sie mit ihrem Leben bezahlen. Und darum tun wir gelegentlich doch gut daran, nachzuforschen, wie die Treue und die Gnade Gottes in unser Leben kommt und wo der Preis dafür bezahlt wird. Jona war der Mann zwischen Gott und Menschen, ein Berufener Gottes, der Gottes Anliegen in sein Leben hat aufnehmen sollen. Mit den erwähnten Umwegen geht er also nach Ninive und verkündigt. Und es lohnt sich, diese Verkündigung des Jona genau anzusehen. Er verkündigt nicht Gottes Gericht. Er verkündigt einfach Gericht. Er verkündigt nicht Drohungen von Gott, sondern er verkündigt Tatsachen, die eintreffen werden. Er sagt schlicht, in 40 Tagen geht Ninive unter, so wie heute unsere Fachleute sagen, in 10 Jahren sind unsere Wälder kaputt. Keine Interpretation, keine Anschuldigung der Menschen. Jona sagt nur das Minimum, nur die Fakten. Jona redet nicht wie ein Engagierter. Jona richtet nur etwas aus. So kurz wie möglich und so schnell wie möglich. Er tut seine Pflicht. Und nun passiert es, dass die Leute aber den Zusammenhang herstellen zwischen ihrem Leben und Gott, ohne dass Jona etwas davon sagt. Die Menschen machen mehr aus seiner Predigt. Das gibt es auch. Und sie machen mehr aus seiner Predigt zu ihrem Heil. Sie hören Heil, wo gar keins verkündigt wird. Stellen Sie sich mal sowas vor. Sie sehen eine Chance, wo ihnen gar keine gepredigt wird. Das gibt es auch. Und es hat heilvolle, rettende Wirkung für sie, ihr Leben und die ganze Stadt. Die Leute konnten sich damals nichts anderes vorstellen, dass Gericht, wie auch immer, von Gott kommt und mit ihrem Leben zu tun hat. Das musste man ihnen nicht sagen, das lebte in ihnen. Sie stellten den Zusammenhang her, den Jona ihnen verschwieg. Jona verkündigt Gottes Wort und Wille und trennt sich von Gottes Herzen. Das kann man. Jona verließ sich auf Gottes Unwandelbarkeit und Treue zu seinem Wort und wollte die Wandelbarkeit Gottes in und durch seine Liebe nicht kennen. Und gerade die holte ihn ein und deckte die Tiefe des Konfliktes in seinem Herzen auf mit den Worten: Ich wusste, ich wusste, ich wusste, wer du bist. Und jetzt vollzieht sich das Gericht über Ninive, nicht über Ninive, sondern über den Propheten und in seinem Herzen. Und man gewinnt fast den Eindruck, als sei das ganze Büchlein geschrieben worden um des Propheten willen. Ja, man gewinnt den Eindruck, die ganzen Ereignisse hätten eigentlich nur am Rande mit Ninive zu tun, aber vor allem mit dem Menschen Gottes zu tun. Was heißt das nun in unserer Sprache? Sie kennen diesen Satz auch aus dem Neuen Testament. Jesus hat ihn einmal gebraucht in einem Gleichnis und einen Mann sagen lassen im Gericht Gottes: Ich wusste, Gott, dass du so und so bist. Und er wird dann gefragt: Woher wusstest du? Und auch dort erwies sich Gott anders. Nur im Neuen Testament sind die Verhältnisse umgekehrt. Während Jona in der Tiefe seines Herzens wusste, dass Gott gnädig und gütig und barmherzig ist, wusste jener Mann im Neuen Testament, dass Gott ein harter Mann ist und gerecht. Und beide Male wird gefragt: Woher wusstest du und warum weißt du so, wie du weißt? Und ist es recht, was du weißt? Praktisch heißt das für uns, liebe Gemeinde, es lohnt sich nachzusinnen im Leben über zwei Dinge. Das, was uns zur Flucht bewegt und wofür wir dann noch gerne den Fahrpreis bezahlen. und das, was uns verdrießlich macht. Über beides nachzusinnen, öffnet dem Herzen die Tür für das heilsame Gericht Gottes. Und ich rede von den Berufenen. Ich rede nicht vom Volk. Ich rede nicht von unserem Land. Nicht von der Welt. Ich rede zu berufenen Menschen Gottes, deren Berufung darin besteht, Mund Gottes zu sein oder in der Sprache des Neuen Testamentes Leib des Christus zu sein. Geist wären wir vielleicht noch gern. Aber Glieder am Leib des Christus zu sein, das können wir ja nur mit unserem Leib und Leben in dieser Welt jedenfalls. Das ist eine andere Sache. Und das ist die Berufung der Menschen Gottes. Und erfordert nun jenes heilsame, klärende Gericht, das einen Menschen zubereitet, in und für seine Aufgabe. Fluchtwege, liebe Gemeinde, werden zu Umwegen, von denen Gott uns durch Tod und Auferstehung zurückholt. Fluchtwege werden geboren aus dem Aufbegehren gegen ein tiefes, besseres Wissen von Gott. Es lebt in uns durch den Heiligen Geist ein tiefes Wissen um Gottes Du, Gottes Sein und Gottes Wesen. Wir lernen es nicht durch die Predigt, das stimmt nicht. Wir hören es vielleicht, aber hören kann man nur mit seinem Herzen. Und ihr habt ganz recht, man kann sogar mehr hören, als gesagt wird, durch den Heiligen Geist im Herzen. Worte, Verkündigungen, Predigten sind letzten Endes nichts anderes als Anreger Gottes, um durch den Heiligen Geist das in der Tiefe und im Innersten aufzudecken, was er in uns begründet hat, von Gottes Ebenbildlichkeit, von Gottes Wesenhaftigkeit. Das Du Gottes, liebe Gemeinde, kann nur das Du Gottes im Ich Bin der Verborgenheit des Herzens aufdecken. Die Fluchtwege, auf den Fluchtwegen muss uns nicht überraschen, wenn wir ins Wasser fallen. Auf den Fluchtwegen muss uns nicht überraschen, wenn es in die Dunkelheit geht. Und die Dunkelheit hat ihre Verheißungen, dass seine Hand uns auch dort nicht lassen wird. Und er zu uns reden wird, um unsere Füße auf das Land zu stellen. Aber liebe Gemeinde, der Bauch des Fisches ist nicht die ewige Heimat. Der Bauch des Fisches ist nicht der Ort der Geborgenheit, nach dem wir uns vielleicht sehnen, seit wir den Bauch der Mutter verlassen haben. Der Bauch des Fisches ist der Ort der Zubereitung, damit unsere Füße neu auf Land gestellt werden und wir die Wege unter die Füße nehmen, für die Gott uns gerufen hat, um in der Zeit und den Dimensionen dieser Welt ihre Begrenzungen und ihre Chancen zu verkündigen. Auch, aber in erster Linie zu begegnen, dem zu begegnen und den Preis für seine Treue und Unwandelbarkeit zu bezahlen. Wer von der unwandelbaren Treue Gottes spricht, möge willig sein, sie mit seinem Leben zu bezahlen, sonst ist sie nur eine Floskel. Wie aber zahlen wir sie? Nun, die Verdrießlichkeit macht es offenbar. Die Verdrießlichkeit ist die Folge der Entdeckung von Gottes Wahrheit in unserem Leben. Wenn Gottes Wahrheit auf unsere Kosten geschieht und andere mit ihrem Glauben recht behalten. Die Verdrießlichkeit erfasst uns, wenn wir uns um etwas bemühen, was in unserer Dimension ist und Gott über diese Dimension hinausgeht. Wenn wir mit Menschen etwas erreichen wollen und Gott über das, was wir erreichen wollen, hinausgeht. Wenn Gott es so macht, wie er es sich gedacht hat und wir es nicht sehen können, höchstens in der Tiefe unseres Herzens ahnen. Liebe Gemeinde, ich weiß, dass die ganze Christenheit möchte, dass Gott Recht behält in dieser Welt. Aber wenn Gott einmal in dieser Welt Recht behält, werden wir alle Unrecht haben. Es wird auf unsere Kosten gehen. Und nur, weil die Christenheit das in der Tiefe ihres Herzens zu wissen scheint, tritt sie so vehement auf, so zwängerisch, seit dem Mittelalter und schon früher, bis in die Gegenwart, sucht dauernd zu zwingen und herbeizuführen und Recht zu behalten. Sie wird nicht Recht behalten. Sie kann nicht Recht behalten. Denn sie hat es mit einem wandelbaren Gott zu tun. Und wenn sie seine Unwandelbarkeit erleben will, dann muss sie durch das Feuer des Verlierens, durch das Feuer des Nicht-mehr-Recht-Habens, durch das Feuer des Gerichtes ihrer eigenen Verkündigung, der Welt den Untergang zu predigen und Recht zu behalten, liebe Gemeinde, muss man nicht einmal mehr ein Prophet sein. Das kann jeder. Und den eigenen Kindern nachzusagen, dass wenn sie in der Schule nicht lernen, sie im Leben nichts werden, dazu braucht man kein Prophet zu sein. Aber nicht Recht haben den eigenen Kindern gegenüber. In das Feuer und durch das Gericht zu gehen, dass etwas nicht so rauskommt, wie man es genau eben vorausgesagt hat. Und dann der Versuchung zu widerstehen, die Stadt selber anzuzünden, damit man Recht behält. Das ist das Gericht Gottes. Und nur der erfährt die Unwandelbarkeit seiner Treue, der durch das Feuer der Wandelbarkeit geht. Verdrießlichkeit ist ein sehr interessantes Wort. Sie werden mir vergeben, ich habe diesen Text entschieden vor dem Freitagabend. Aber als ich dann noch einmal diesen Text las, habe ich gedacht, das ist doch interessant. Ein sehr wichtiges Wort, die Verdrießlichkeit. Es findet den Eingang in unsere Sprache, wenn wir sagen, ich habe Mühe mit. Dann sind wir verdrießlich. Das, womit wir Mühe haben, macht uns verdrießlich. Und es ist die Chance, dass er Eingang findet in unser Herz. Durch Wandelbarkeit in die Unwandelbarkeit. Wandelbarkeit Gottes ist nicht Untreue, sondern Treue zu seinem Leben. Treue zu seiner Liebe. Wandelbarkeit Gottes ist Treue Gottes zu sich selbst. Darin steht Gott unwandelbar. Und auch sein verdrießlicher Prophet kann ihn davon nicht abhalten. Aber lasst uns noch sehen, wie Gott mit diesem verdrießlichen Propheten umgeht. Unendlich liebevoll. wisst ihr, wie er ihn überzeugt, zu überzeugen sucht? Indem er ihn ein Pflänzlein wachsen lässt. Jener Prophet, der sich zurückzieht an den Rand der Stadt und immer noch hofft, dass Gott vielleicht doch das Gericht kommen lässt, zu seiner Rechtfertigung. Ihm wächst ein Pflänzlein Gottes. Sie ist eingegangen in die Geschichte mit dem Namen Rizinusstaude. Und der Prophet sieht das Pflänzlein und merkt wieder nicht die Wandelbarkeit Gottes. Die Wandelbarkeit, die ihn schützt vor den heißen Sonnenstrahlen. Und dann lässt Gott ein Würmlein kommen. Und wieder ist es die Wandelbarkeit, die der Prophet dann natürlich wieder beklagt. Und haargenau so ist es. Wir hätten gerne Gottes unwandelbaren Schirm über uns. Aber wenn etwas verwelkt, wenn wir wieder der Wandelbarkeit preisgegeben sind, ärgern wir uns. Es scheint, als ob Gott die Verdrießlichkeit des Propheten auf die Spitze treibt. Und wir wissen nicht, was aus Jona geworden ist. Es ist liebevoll, wie Gott mit diesem Mann umgeht. Verdrießlichkeit treibt Gott auf die Spitze. Und am Ende der Jona-Geschichte steht wieder eine Frage. Eine Frage, die Gott den Jona selbst beantworten lässt. Er sagt, sieh, du beschwerst dich über diese verwelkende Staude, weil dich nachher die Sonne sticht. Ich soll mich nicht erbarmen über ein Volk. Und Gott überlässt Jona die Antwort. Und wir kennen sie nicht. Doch, wir kennen sie. Insofern, als du und ich Jona sind. Und Jona in uns wohnt. Der verdrießliche Prophet. Der gerufene Gottesmensch. Auf den Fluchtwegen, im Bauch des Fisches, im Ausrichten von Gottes Gedanken. Und dann eben in dem tiefen Zweifel, wenn es gilt, zu bezahlen mit seinem Leben. Und so wie in der Jona-Geschichte die Antwort offen geblieben ist, will ich sie auch heute Morgen offen lassen und nicht der Entscheidung unseres Herzens vorgreifen, weil ich nicht verfüge über das, was darin geschieht. Amen. O Herr, es ist mir wohl bewusst, dass wir nicht zu unserem Vergnügen auf der Welt sind. Auch wenn du uns immer wieder vergnügte Stunden gibst. Es ist mir wohl bewusst, was es bedeutet, wenn du die Hand auf einen Menschen legst und ihn rufst. Über all die Segnungen hinaus, die du ihm zugeteilt hast, bewusst, die er bewusst oder unbewusst in sich aufnimmt, für die er dir dankt oder auch nicht. Über all das hinaus hast du Menschen gerufen, als deine Menschen, dass sie als Glieder des Leibes Jesu Christi deine unwandelbare Treue und Liebe um den Preis ihres Lebens in dieser Welt leben. Herr, du weißt, um diesen Schnitt, um diesen Schmerz, um diesen Zweifel an sich selbst, den wir dann auf dich werfen, wenn wir an dir zweifeln. Du weißt um das Preisgegebensein, um das nicht mehr Recht haben und doch so verzweifelt darauf angewiesen zu sein, dass man Recht behält, um an sich glauben zu können. O Gott, was bist du doch für ein liebevoller Gott und für ein wunderbarer Erzieher. Es ist wahr, was dein Sohn Jesus uns gesagt hat, dass der Heilige Geist ein wunderbarer Erzieher ist. Erbarm dich über unsere Verdrießlichkeit, wann immer sie uns befällt. sie uns dazu bewegt, uns innerlich oder auch äußerlich zurückzuziehen. Führe uns in das Geheimnis deines Herzens ein. Durchbrich diese tödliche Mauer von Festgefügtheit und erfülle uns mit dem Lebendigen deiner Liebe, mit der Wandelbarkeit deines Herzens, dass wir nicht dein Wort und dein Herz voneinander trennen. Nimm uns hinein, Herr, in das Geheimnis deines Herzens, um unsere Selbstwillen, um deinetwillen, um der Liebe deines Sohnes willen, der diesen Preis bezahlt hat. Und lass uns so zu Menschen werden, die in der Ganzheit ihre Person mit Freude ihren Weg gehen und mit Freude auch die Schmerzen und die Leiden und das Nichtrechthaben auf sich nehmen. Als Verheißung für diese Welt, als Anfang des Neuen, als Kraft gegen den Tod, als Hoffnung im Blick auf das Ewige, das du vollenden wirst nach deiner Verheißung, auch in uns und an uns. Amen.